Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Studio Literatur, einer Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Mein Name ist Stefan Petermann, mit mir ist Guido Naschert und wir beide freuen uns sehr, heute einen besonderen Gast begrüßen zu können. Herzlich willkommen, Dean Hulock.
Hallo.
Ja, wir werden heute über deine Arbeiten sprechen, deine Kunst, dich kennenlernen. Wir werden auch Musik hören von dir, Hörspiele, Ausschnitte aus deinen filmischen Arbeiten. Bevor wir das machen, würde ich dich gern kurz vorstellen. Du bist in Paderborn geboren, hast dort Linguistik, populäre Musik und Medien studiert, lebst seit 2019 in Weimar, studierst dir Medienkunst und bist außerdem Mitglied der AG Spokenword, des Netzwerk Lyrics. Hast als Poetry Slammer begonnen, viele Auftritte gemacht, machst Lesebühnen, organisierst die, veranstaltest die, hältst auch Workshops, Poetry Slams, auch rassismuskritische Workshops, damit Fokus auf Sprache. Und auf deiner Seite schreibst du, auf deiner Webseite, dass dich besonders der Transfer von Text in andere Medien interessiert, da ganz besonders in Bezug auf gesellschaftspolitische Fragen, besonders postmigrantische Themen, postkoloniale Themen sind auch oft Themen deiner Arbeiten. Mhm. Du machst Poetry-Filme, dein Vögel auf Stromleitungen hat bei den Zebra Poesie-Filmfesttagen gewonnen, auch bei den internationalen Kurzfilmtagen in Oberhausen hat er einen Preis bekommen, bist der Teil des Kollektivs Tanzpoeten, gestaltest Hörspiele, über die wir auch sprechen werden, da werden wir einen Ausschnitt hören, experimentierst viel, also es sind wirklich hochinteressante Sachen und du machst Musik, auch da werden wir etwas hören. Ist viel Stoff für eine Stunde, wir fangen an, am besten mit den Poetry-Filmen.
Ja, Stefan hat das jetzt schon alles aufgezählt. Das ist eine unglaubliche Vielseitigkeit, die da im Laufe von wenigen Jahren entstanden ist. Und das ist auch ein Grund, warum wir dich eingeladen haben, weil du bist ja wirklich als Medienkünstler, als Dichter. Bist du eigentlich Dichter oder Poet? Wie siehst du dich?
Was ist schwierig. Die Frage nach dem Label finde ich immer schwierig.
Okay, dann lassen wir das. Aber wir kommen noch auf den Poesiebegriff zurück. Also da diese Vielseitigkeit ist ja sehr beeindruckend und die ist bei dir ja auch gebunden, gekoppelt an eine ganz langjährige Bühnenerfahrung. Also du bist wirklich ein performativer Dichter, Autor, Poet, whatever. Und da ist natürlich klar, dass die Beziehung zum Poetry-Film auch eine relativ naheliegende war. Kannst du ein bisschen erklären, wie du da reingerutscht bist? Also es war ja der erste Film, Vögel auf Stromleitung, das ist ja wirklich ein halb Musikfilm, halb Poetry-Film und halb Poetry, läuft auf dem Poetry Slam TV, auf YouTube kann man den sehen. Mhm. Erzähl mal ein bisschen über den Hintergrund und auch wie so deinen Zugang zu dem Poetry-Film.
Ich hatte damals schon länger bei so lokalen Kulturprojekten der Stadt Paderborn mitgemacht, also als ich meine, Paderborn ist jetzt eine Stadt, die einerseits ambitioniert ist, was so kulturelle Arbeit angeht, aber noch nicht so viel hatte. Und Poetry Slam war da eigentlich immer oder schon sehr lange sehr beliebt, einfach weil es ein einfaches Veranstaltungsformat ist, man braucht nicht viel. Und gleichzeitig gab es mit dem Lektora Verlag einen sehr großen Verlag für diese Art von Veranstaltungen in der Region. Und darüber wurden eben auch viele Workshop-Projekte und ja so jugendkulturelle Sachen organisiert. Und dann gab es eben die Idee, einen Poetry-Film-Wettbewerb zu veranstalten, für den die Teilnehmenden aber erst die Filme produzieren sollten. Dazu sollten dann jemand, der Kamera und Schnitt macht, mit jemandem zusammenkommen, der aus der Region jemand, der dann einen Text mitbringt sozusagen. Und dann wurde ich mit Kamil Hertwig zusammengebracht, tatsächlich ein sehr, mittlerweile auch, sehr erfolgreicher Kameramann, also der macht so, der ist gerade in Nepal und macht auch so Sachen für Schweizer Taschenmesser und Nikon, also die ganz großen, aber auch so Musikvideos und so. Und der hat damals noch in Paderborn gelebt und wir haben uns von Anfang an gut verstanden, haben vorher noch einen anderen Film gemacht, wo wir so ein bisschen experimentiert haben mit Text, Bild und Ton und so. Aber das war alles noch ein bisschen Rohr beim ersten Mal und Vögel auf Stromleitung war tatsächlich unser zweiter gemeinsamer Versuch, weil die Veranstaltung im darauffolgenden Jahr wiederholt worden ist. Also das Kulturamt hat nochmal Geld dafür locker gemacht. Das war damals die Susanne Kirchner, die da sehr gute Arbeit macht. Und Carsten Strack war der Initiator dieser Veranstaltung. Und ich wusste ja schon ungefähr, ich glaube, ich habe so ein bisschen aus dem ersten Mal auch gelernt, weil für mich klar war, was funktioniert für mich in so einem Poetry-Film-Experiment nicht so gut. Und für mich war klar, dass das sehr stark von gesprochener Sprache lebt, also dass das gut eingesprochen ist. Deswegen war für mich klar, es muss was mit einem Off-Text sein und wir sammeln eigentlich passende Bilder und versuchen den Text zu illustrieren, ohne dass es zu plakativ wird. Aber ich finde es auch nicht so spannend, im Studio Bilder nachzustellen. Ich fand speziell in der Arbeit eher spannend, loszugehen und sozusagen zu angeln oder auf die Jagd zu gehen. Also manchmal haben wir einfach an Stellen gewartet und geschaut, was sich in der Stadt so ergibt, visuelles, was man irgendwie mit einflechten kann. Und der Text ist tatsächlich parallel entstanden. Das war nie wieder so, dass ich so einen organischen Arbeitsprozess hatte, wo Bild und Text und Musik, wo alles gleichzeitig so in einem Rutsch entstanden ist. Wir sind dann mit dem Auto rumgefahren, haben nach Bildern gesucht und teilweise habe ich dann noch auf dem Beifahrersitz noch so Fragmente, die ich schon länger parat hatte, zusammengeführt und versucht, den Text irgendwie mit dem, was sich da visuell irgendwie auch ergibt, zusammenzubringen, weil wir auch relativ spät dran waren für die Veranstaltung. Und dann haben wir den ganzen Tag an dem Film gearbeitet, abends geschnitten und uns die Ergebnisse angeschaut. Und das war, finde ich, eine sehr intensive Zeit auch einfach dadurch, ja.
Ja, das merkt man dem Film ja an. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film. Und eigentlich, naja, man kann Paderborn erkennen, aber es ist doch auch so weit so entkontextualisiert, dass es irgendwie auch sehr ansprechend. Ich war ja 16 in der Jury vom Zebra und es war das in Münster, hat der Film ja den Publikumspreis auch gewonnen. Das hat mich also wirklich sehr gefreut, weil das ein wirklich sehr intensiver Film ist mit sehr, einem sehr starken Lebensgefühl, an dem man an sehr vielen Stellen anschließen kann. Ein Film über Angst, ein Film über Schwindelgefühle. Auch dieser Schwindel, der ist ja dann auch visuell in verschiedenste Weise dann umgesetzt worden, sei es durch Timelapse oder durch Rotation, durch Kreisbewegung. Das scheint überhaupt etwas zu sein, habe ich jetzt gemerkt bei der Vorbereitung, dass sich wie so ein roter Faden ein bisschen durch deine Arbeiten zieht, dieses Kreiseln, diese Kreisbewegung, alles in Bewegung. Müssen wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Was macht denn für dich die Faszination des Poetry-Films eigentlich aus, abgesehen davon, dass man damit Dichtung und vor allen Dingen natürlich auch gut Poetry-Slam-Texte vermitteln kann?
Also ich komme natürlich, also als jemand, der von der Bühne kommt, habe ich mich, glaube ich, sehr früh gefragt, was eigentlich das adäquate Medium sein kann, um Bühnentexte irgendwie rezipierbar zu machen ohne Bühne. Also ich habe natürlich bei diesem Poetry Slam Verlag auch eine Zeit lang gearbeitet und ich empfand das immer eher als eine Form von Merchandise. Also das ist schön, dass es diese Bücher gibt, aber sie funktionieren für mich nicht als Bücher an sich aus so einer medienanalytischen Perspektive. Das ist, wenn man den Text irgendwo gehört hat und den nochmal nachlesen möchte, wie man ein Booklet zu einer CD dabei hat. Es gab häufiger Versuche, auch in der Slam-Szene, in der Spoken-Word-Szene, Sachen mit Musik zu probieren. Und ich würde sagen, wenn man nicht wirklich von der Musik kommt, also so wie das im angloamerikanischen Raum beim Spoken Word häufig üblich ist, dass die Leute, die Spoken Word mit Musik kombinieren, dass es auch als Musik funktioniert, dann funktioniert es eben nicht. Also so im deutschsprachigen Raum, wenn Leute probieren, Text und Musik zu kombinieren, aber eigentlich vom Text kommen, dann ist das oft sehr behelfsmäßig, finde ich. Also man muss dem Medium auch wirklich gerecht werden, glaube ich. Und ich finde, der Film für mich persönlich, einerseits dadurch, dass ich eben mit Musik angefangen habe, also ich habe irgendwie mit 13, 14 angefangen, Gitarre zu spielen. Das war so das erste kreative Ausdrucksmedium, was ich mir so angeeignet habe. Dann aber auch der Film. Ich finde das spannend, dass man mit jemand anderes zusammenarbeitet. Also Film ist immer sehr kollaborativ für mich. Und natürlich der Text, den man dann auch noch sprechen und in irgendeiner Form performen kann. Gleichzeitig aber auch in ein anderes Medium bringen, heißt für mich auch, vielleicht kann man den irgendwie erweitern, dem eine Dimension hinzufügen auch. Also eben nicht den Text eins zu eins bebildern oder versuchen, eine Story dazu zu erfinden, sondern auch eine sinnliche Bildsprache zu entwickeln, die ja vielleicht bestimmte Teile des Textes akzentuiert. Also wie bei Vögel auf Stromleitung eben dieses schwindelig, da war mir irgendwie wichtig, auch so eine Art visuellen Refrain zu haben, weil das ja auch im Text eine Art Refrain ist, der immer wieder auftaucht. Und Das war tatsächlich eine GoPro, die an eine Radkappe von einem Auto geklebt war. Mhm. Und während wir dann rumgefahren sind, haben wir dieses Material auch mitgesammelt. Und eigentlich wollten wir das genau in der Mitte haben, damit es so ein schönes Mandala-Bild gibt. Aber das eiert ja so. Und hat uns eigentlich noch besser gefallen so.
Ja. Ja, und nicht nur euch, sondern auch eben dem Publikum in Münster und dann auch in Oberhausen. Da würde mich jetzt besonders interessieren, wie waren deine Erfahrungen mit diesem Film, mit dem Publikum, mit der Festivalleitung in Oberhausen? Muss ich gleich auch noch mal eine Geschichte erzählen.
Bin sehr gespannt. Also ich meine, für mich war insgesamt so der Zugang zu Literatur, zu Kunst, zu Kultur, lief halt alles über dieses Poetry Slam Format. Und das war so meine Sozialisation. Also ich kannte natürlich andere Formate, ich war schon mal im Theater und solche Sachen. Aber ich glaube, so die ernsthafteste Auseinandersetzung mit so einer Art Kulturbetrieb hatte ich über Poetry Slam, und das hat mich halt sehr stark geprägt. Ich war sehr überrascht, als ich das erste Mal bei Filmfestivals war, was für ein anderes Klima herrschte. Also weil Poetry Slam sind eben Bühnenmenschen, und wenn man jetzt in so einem Raum von dieser Größe hier ist, dann wird es manchmal sehr eng mit den vielen großen Egos. Also es ist auch sehr unterhaltsam, aber es ist auch sehr anstrengend manchmal. Und bei Filmfestivals fand ich erstmal die Atmosphäre sehr viel ruhiger, und man unterhält sich tatsächlich noch mehr über die Filme und nicht über die Persönlichkeiten hinter den Filmen. Das fand ich sehr angenehm auch. Und ja, auch eine sehr wertschätzende Atmosphäre. Also ich fand in Münster, ich hatte da innerhalb kürzester Zeit auch mit sehr unterschiedlichen Menschen Kontakt irgendwie. Also Stefan und ich haben uns ja auch so kennengelernt eigentlich über den Thomas, der Festivalleiter. Und es war irgendwie sehr familiär, sehr einfach, aber auch sehr unterschiedliche Ecken, aus denen die Menschen kommen. Also es gibt natürlich so Leute, die UrfilmemacherInnen sind, aber es gibt auch viele Leute, die aus so sehr verschiedenen Ecken kommen. Das hat mich übrigens damals auch sehr inspiriert, was du so erzählt hast. Also dass du ja auch so Autor, was mit Sound machst, aber auch dann mit deinem Film da am Start warst. Und das war für mich immer noch so ein Punkt, wo ich damals noch sehen musste, das geht alles. Also man kann das irgendwie kombinieren. Was kann ich über Münster noch erzählen?
Nee, vor allen Dingen über Oberhausen.
Ah, über Oberhausen. Oberhausen.
Münster war ja ein Heimspiel, da warst du ja sozusagen in der
über Oberhausen. Szene. Also abgesehen davon, dass ich ziemlich überrascht war von dem Preis. Ich habe ziemlich stark gefeiert, als ich das erfahren habe, und bin im falschen, also ich war in einem Hostel untergebracht, in so einer Airbnb-Wohnung, und als ich wiedergekommen bin, nachts betrunken, habe ich mit einem Schlüssel die Tür aufgemacht, auf einmal steht da ein Typ in Unterhemd, und ich dachte, der schießt mich gleich. Der war total sauer, dass ich in seiner Wohnung stehe mitten in der Nacht. Und er hat sich rausgestellt, der Schlüssel für die Airbnb-Wohnung hat auch an seiner Tür funktioniert, und ich war eine Etage zu tief. Das ist natürlich nichts, was man genau in dem Moment herausfinden möchte. Also ist nichts passiert. Oberhausen war insgesamt also noch viel... es waren natürlich einfach viel mehr Filmleute noch da, weil es nicht diese Literaturschnittstelle hatte. Ich habe auch das Gefühl, Oberhausen ist natürlich eine Stadt, die ohne dieses Festival, dass da sonst auch nicht, also viel weniger passiert wahrscheinlich. Und man merkt natürlich, wie dann diese Leute dann für einen Tag da oder für 3-4 Tage dann da alles belagern und voll machen. Und dass das natürlich so ein bisschen clasht auch mit der Urbevölkerung.
Ja, worauf ich hinaus will, ist natürlich dieser Poetry-Film in der Kurzfilmwelt. Der ist ja. Vielleicht erzähle ich dann doch die Geschichte. Also beim letzten Zebra gab es eine Expertendiskussion, und da hatte man dann 4 Kurzfilm-Expertinnen und Experten zusammengebracht, unter anderem auch Herrn Gass, Herrn Richter, Jana Czernik. Und die sollten sich über die Situation des Poetry-Films unterhalten, und dann haben sie sich eine ganze Stunde lang über den Kurzfilm unterhalten.
Ja.
Und es war sozusagen 4 Fische im Wasser, im großen Meer des Kurzfilms, fühlen sich natürlich wohl, und man versteht sich und unterhält sich. Und in der Minute 56 dieses Videos, man kann es sich ja noch anschauen, da kommt dann dieser Coming-out-Moment zustande, wo man merkt, oh, wir sind ja beim Zebra, wir müssen uns auch über Poetry-Film unterhalten. Und in dem Moment, in dieser Minute 56, merkt man, was für ein Fremdkörper der Poetry-Film immer noch ist, wie die Leute ins Schwimmen kommen, wie sie mit Abwehrmechanismen reagieren, einfach sich schwer tun, über Poetry Film zu reden, auch gar nicht so genau wissen, was das überhaupt soll. Mhm. Und Herr Gass hat sich eben dann fällt mir schwer, da Worte zu finden für die Reaktion. Er hat also sowas sinngemäß irgendwie sowas gesagt wie, Oberhausen ist jetzt keine so schöne Stadt, und aber da gibt es schon so ein paar aufgehübschte Ecken. Und das war so ungefähr der Vergleich zwischen dem Kurzfilm und dem Poetry-Film. Man merkte sozusagen, für die einen war Poetry-Film ein Kategorienproblem, für die anderen war Poetry-Film ein Kitsch-Problem sozusagen. Mhm. Ja. Und sie kamen überhaupt nicht daran zu verstehen, warum Leute Poetry-Filme machen, und sind froh, dass es Poetry-Film-Festivals gibt, wie das Zebra oder hier in Weimar, die sich diesem Genre annehmen. Und das ist immer noch so, dass da, ich meine, ich bin ja Herausgeber eines Poetry-Film-Magazins, und wir bloggen ja schon seit Jahren sozusagen zu dem Thema, um diesen Diskurs sozusagen anzukurbeln. Und natürlich stand ich da und dachte, oha, Minute 56, das Coming-out der Kurzfilmleute, sie haben es immer noch nicht verstanden, was uns am Poetry-Film fasziniert, und wir müssen es ihnen begreiflich machen. Und deswegen freut es mich natürlich, dass ein Poetry-Film in Oberhausen den Publikumspreis gewinnt. Und ich wünschte sozusagen, dass das einen Effekt hat, einfach auch auf Festivalleitungen, und dass man den Poetry-Film ernster nimmt. Mhm. Das war der Hintergrund der Frage. Aber vielleicht sollten wir doch mal reinhören in deinen Film. Mhm. Nichts ist schwarz-weiß und erst recht nicht einfach.
Alles bewegt sich, alles wird gleich, alles bleibt anders, nichts ist schwarz-weiß und erst recht nicht einfach. Mir ist schwindelig, alles wie immer, alles war besser, alles wird schlimmer, also alles wie immer. Gestern, danach, heute. Manchmal bleiben wir stehen, versuchen einzusehen. Was uns vereint ist, was uns verneint, was uns verneint ist, was uns vereint, und dann die Erkenntnis. Wir verstehen eigentlich gar nichts und haben viel zu viel Verständnis. Die Welt ist mir zu hoch, mir ist schwindelig, es regnet zu laut, ich höre nichts. Schaue ich in den Spiegel, sehe ich nur das, was da ist. Ich, nur ich. Mir ist schwindelig. Wir sind allein. Auf dünnen Drähten fand ich den Weg zu dir. Verbunden durch frühe Fehler, stehen wir kurz hier. Wir für uns und jeder für sich. Mir ist schwindelig. Und jeder weiß, dass alles zerreißt. Bist du gesegnet mit der Tugend dieser Zeit, dann ist dein Weg geebnet mit Unverbindlichkeit. Mir ist schwindelig. Alles bewegt sich. Alles ist gleich. Alles bleibt anders. Nichts ist schwarz-weiß und erst recht nicht einfach. Als Produkt von Langeweile, als Ergebnis unserer Zeit, sprechen wir bunt auf beiden Seiten des Regens, spreizen die Lippen gemacht aus Ahnungslosigkeit und lassen alles rein, alles raus, mir ist schwindelig.
Noch eine Frage zu dem Film. Das ist ja ein sehr intensives Lebensgefühl. Eben ist schon eine ganze Weile her, dass der Film entstanden ist. Entspricht das noch deinem heutigen Lebensgefühl? Hat sich was verändert?
Also ich würde sagen, was ich manchmal erstaunlich finde, ist, dass, also ich glaube, das ist etwas, was ich selbst an dem Film auch mag. Ich blicke zurück und merke halt, ich weiß nicht, ihr kennt das ja selber wahrscheinlich auch, man ist nicht mehr auf alles stolz, was man mal gemacht hat. Aber an dem Film, also der Film hat viel bei mir ausgelöst, hat viel bei mir in Bewegung gebracht. Ich finde, der ist auch ein bisschen so ein Denkmal für die Freundschaft zu dem Kameramann, mit dem ich damals zusammengearbeitet habe. Also wir sind jetzt noch sehr gut befreundet. Und auch der Inhalt des Films ist für mich immer noch sehr aktuell in dem, was ich mir damals dabei gedacht habe, weil das so ein bisschen, also ich habe mich in meiner Bachelorarbeit damals mit Verschwörungstheorien auseinandergesetzt und damals noch, bevor das so ein Thema jetzt so mit Querdenken und sowas war, und da ist so ein gewisses Gefühl von Verzweiflung draus entstanden und dann dieses Gefühl von überwältigt sein von den Umständen, in denen wir leben eigentlich. Und dann bin ich so ein bisschen zu diesem Resümee gekommen, dass ich glaube, dass Menschen eigentlich immer das Gefühl hatten, zu jedem Zeitpunkt in der Geschichte, dass das, worin sie leben, eigentlich viel größer ist als das, was sie erfassen können. Also natürlich irgendwie vor 1000 Jahren oder so hatten die Menschen vielleicht nicht dieselben technischen Möglichkeiten, um ja so weit zu blicken und so weit zu hören und so viele Nachrichten aus aller Welt zu empfangen. Aber sie haben doch gerade so viel mitbekommen, um überwältigt zu sein vielleicht, um das Gefühl zu haben, nicht alles zu verstehen. Das ist heute eigentlich nicht anders. Wir können vielleicht weiter sehen, weiter hören und mehr mitbekommen, aber haben trotzdem das Gefühl von Überforderung. Und ich glaube, das ist so eine menschliche Kontinuität durch alle Zeiten der Überforderung. Und ich glaube, gerade jetzt, naja, ich weiß nicht, wie es euch gerade so geht, wenn ihr versucht, euren Kindern zu erklären, was gerade so abgeht, aber ja.
Besser nicht. Aber wir haben jetzt gerade in dem Gespräch über den Protofilm eine ganze Reihe von Themen angerissen, die ich gerne weiter verfolgen würde, etwas später, also auch deine Einstellung zum Buch, die Bedeutung, die das Buch hat, die das Video jetzt bekommt, finde ich sehr spannend, darüber müssen wir noch reden. Wir haben jetzt gerade ein sehr starkes Audio gehört, das ist ja auch eine Besonderheit des Protofilms, dass er einfach sehr starke verbale Audios auch produziert. Und vielleicht ist das eine gute Brücke für die Hörspielproduktion.
Wobei, du hast ja jetzt gerade von Überforderung gesprochen. Ich glaube, und ich meine, das Positive deiner Hörspiele, was ich gehört habe, ist auch oft eine Überforderung in einem guten Sinne. Also, dass da sehr viele Dinge nebeneinander passieren. Vielleicht können wir da auch nochmal sprechen, weil du ja auch gesagt hast oder geschrieben hast auf deiner Webseite, dass sich so gesellschaftlich politische Dinge interessieren und wie die ineinander fließen. Das ist ja auch, hast du auch gerade angesprochen, die Krisen, die sich übereinander lagen, nebeneinander sind, man gar nicht weiß, wie man den Herr werden kann. Vielleicht können wir das so ein bisschen auch besprechen an deinen Hörspielen, weil die, glaube ich, das ziemlich gut illustrieren, vielleicht auch, wie du auf die Welt guckst und vielleicht auch, wie du versuchst, das irgendwie zu verarbeiten und nach außen zu tragen. Und ich glaube, der Ton spielt bei dir eine ganz wichtige Rolle, ist so ein ganz wichtiges Fundament von dem, was du machst. Du machst Klangkunst, du machst Collagen, du machst Interviews, also du hast auch im Rahmen von einem Studio diese Reihe Perspektiven schwarzer AktivistInnen gemacht, wo du Interviews gibst, auch sehr ausführliche Interviews. Du machst experimentelles Radio und eben Hörspiele und war auch so ein bisschen dein Wunsch, dass wir über ein Hörspiel speziell sprechen, nämlich den Vorschlag einer Struktur, den du zusammen mit deiner, mit Cecile Willkommen geschrieben oder produziert hast, basiert auf dem Text von dem Kollektiv Gelbe Sub, hat den Preis gewonnen beim Leipziger Hörspielsommer. Kannst du ein bisschen was darüber erzählen, über das Stück?
Ja, das war das Ergebnis einer Gruppenarbeit in einem Seminar aus dem experimentellen Radio hier in der Uni in Weimar, in der Bauhaus, wo es darum ging, ein Manuskript auszuwählen, das im Manuskriptwettbewerb im Leipziger Hörspielsommer gewonnen hat. Das waren 8 Texte, die zur Wahl standen, glaube ich. Und dann durften wir uns einen dieser Texte aussuchen und eben vertonen. Und Cecilia und ich haben uns dann eben den Vorschlag einer Struktur ausgewählt, gerade weil er schon als Text, wie er gesetzt war, sehr collagenartig wirkte. Und ja, ich würde sagen, das hast du ganz richtig auf jeden Fall auch beschrieben. So Collagen sind etwas, ich weiß nicht warum, aber ich mag Collagen auch im Visuellen, so ästhetisch mit Zeitungsschnipseln oder sowas, Texte collagieren, aber auch eben Ton collagieren. Und ich fand es eben spannend, dieses Collagenhafte dann auch ins Audioformat zu übertragen. Und fand es auch mal ganz dankbar eigentlich, nicht selbst den Text verfassen zu müssen, sondern einen Fremdtext zu nehmen. Und eher darauf zu achten, auf die Inszenierung und auf die SprecherInnen und ja, eben Menschen einzubeziehen auch. Also ich fand das auch in der Gruppenarbeit mit Ziele mega befruchtend, irgendwie da gemeinsam drauf zu schauen. Also gerade, weil ich Überforderung auch sehr spannend finde. Also für mich ist ja auch der Unterschied, wenn man ein Buch liest, kann ich selber immer wieder bei den schwierigen Satz drüber lesen. Aber das Medium irgendwie, das technische Medium irgendwie, ob es jetzt der Film oder der Ton ist, das zwingt einen ja eigentlich zum Mithören oder das Ertragen, das Tempo, was gerade vorgegeben ist. Und das kann man natürlich voll ausreizen. Und das mag ich selbst bei Musik oder bei Filmen auch, wenn so bestimmte Momente der Erforderung geschaffen werden. Das Schwierige dabei ist natürlich, nicht in seinem Tunnel zu versinken. Also ich habe das Stück, wir haben das über 2-3 Wochen intensivst geschnitten und irgendwann verliert man natürlich den Überblick darüber und weiß gerade nicht, wie viel Überforderung ist gerade noch gut. Und da tut es ganz gut, 2 Paar Ohren zu haben auf jeden Fall.
Habt ihr euch da auch rausgenommen, dass man ein paar Tage liegen gelassen und dann wieder mit frischen Ohren drauf gehört?
Teilweise. Teilweise. Also so, es gab immer mal wieder ein Wochenende dazwischen, aber wir waren natürlich zum Semesterende hin auch, mussten auf die Abgabe hinarbeiten und ja, weil wir natürlich auch unbedingt auch das bei diesem Leipziger Hörspielsommer auch einreichen wollten. Mhm. Weil es natürlich spannend ist bei diesem Wettbewerb im Leipziger Hörspielsommer, dass gleichzeitig der Text einerseits von der Bauhaus-Uni von mindestens einer Gruppe vertont wird, aber eben auch von der Uni Gießen. Das heißt, es existieren von dem Stück zwei Versionen eigentlich. Und die kann man dann auch mal vergleichend hören. Also das war auch ein sehr spannendes Erlebnis beim Leipziger Hörspielsommer, diese unterschiedlichen Stücke im Vergleich zu hören. Man sieht dann, oder hört besser gesagt, welche Ideen vielleicht naheliegend und gut sind. Also nicht jede naheliegende Idee muss ja schlecht sein erstmal, aber eben auch zu merken, welche Idee vielleicht wirklich, wirklich originell war und eigen oder wie bestimmte Dinge auch in einem anderen Kontext funktionieren können. Mhm. Ja.
Du hast zwei Einspieler mitgebracht, vielleicht können wir den ersten mal anhören, der ist so eine Minute lang, damit wir so eine Vorstellung haben, wie das klingt.
Und jetzt Quiz. Für Geschirrspülmaschine nicht geeignetes Spülgut.
Erstens.
Zeitsprung.
Ein Wortspiel, um so zu tun, als ob.
Ein Wortspiel, so zu Wort tun, als um ein Kuss.
Kosmos.
Ja.
Kekse Kosmos.
Kosmos.
Ein Wortspiel, um so zu tun, als ob.
Kosmos kost.
Mos kost post.
Als ob.
Kate Moss post.
Vorschlag einer Struktur.
Was ich ja wirklich interessant finde, dass wie rhythmisch das ist. Also und das auch das Gefühl, dass es bei den anderen Arbeiten eine große Rolle spielt, der Rhythmus, also dass sich gerade hier auch das Wort ja so von seiner Bedeutung löst und eigentlich zu einer Art Form wird zum eigenen Instrument. Wie wichtig ist Rhythmus bei dich, für dich beim Schneiden solcher Spiele?
Sehr wichtig. Also ich glaube, gerade wenn man anfängt, die Bedeutung von Wörtern auseinanderzunehmen, muss für mich zumindest irgendeine Struktur muss noch bleiben, an der man sich irgendwie festhalten kann. Und da finde ich, also Rhythmus hat natürlich was unfassbar Sinnliches. Mhm. Und dann wird das Wort selbst irgendwie zum Spielzeug. Und das war auch irgendwie so in dem Prozess im Studio natürlich, den Leuten den Text zu geben, wie so eine Partitur, über die sie dann improvisieren. Also weil der Text verfolgt ja keine Geschichte oder so, keine Figurenentwicklung in dem Sinne. Wir haben Textteile aufgeteilt, aber haben letztlich gesagt, okay, lest den Text und interpretiert ihn wie ein Stück Musik oder so. Und das haben wir dann im Schnitt auch noch weiter akzentuiert, indem wir Sachen halt noch rhythmisiert haben aus diesen Schnipseln. Also ich würde auch gerne mal, wenn ich als nächstes Mal mehr Zeit dafür habe, auch mal ein Stück nur aus Silben basteln. Ja. Solche Sachen finde ich auch sehr spannend, eigentlich so das Wortfetzen eigentlich auch ganze Kompositionen zu machen. Und das war, glaube ich, so ein erster Versuch für uns beide, auch da sowas mal auszuprobieren, da wirklich so Bedeutung zu dekonstruieren und dann hin zu so einem reinen Spektakel.
Also wie nähert ihr euch da an oder wie findet ihr den Rhythmus?
Also ich glaube, manche Sachen sind, also je nachdem, welches Fragment man dann als Ausgangspunkt nimmt, würde ich sagen. Es gab jetzt bei den Sachen, die wir gerade gehört haben, gab es ja diese Stelle, wo eine Person so Plopplaute gemacht hat. Und ich glaube, da waren schon rhythmische Stellen bei. Also wenn man dann im Schnitt sieht, wie die Soundkurve verläuft, und dann nimmt man sowas schon mal schnell als Ausgangspunkt einfach. Okay, da haben wir schon etwas, was für sich rhythmisch ist. Zwei, drei Klicks oder Schmatzer oder so. Und die schneidet man dann so zusammen, dass, vielleicht bildet das ja schon mal eine Grundlage für irgendwas. Und dann darauf aufbauend dann die anderen Töne erstmal anzuordnen. Und dann vielleicht wieder von dem Ursprünglichen etwas wegzunehmen, um da mehr Platz für das, was später auf diesem Fundament steht, sozusagen zu lassen. Das wäre, glaube ich, eine Vorgehensweise, die wir dabei so hatten. Dann gab es aber auch Stellen, die schon im Studio rhythmisch angelegt waren. Also Stellen, die gesungen worden sind oder wo man natürlich versucht, alles darauf anzulegen, dass dieser gesungene Part irgendwie funktioniert. Ja.
Na, betrachtet, also da sagst du jetzt sozusagen, das ist die Basis sozusagen davon und darüber legt ihr dann andere Dinge. Das klingt ja eigentlich so ein bisschen wie, wenn man ein Lied macht. Man hat irgendwie einen Rhythmus oder ein Schlagzeug oder einen Basslauf und dann macht man halt Gitarre drüber oder was auch immer. Betrachtest du dann auch die Arbeit an solchen Stücken ähnlich wie Komposition von zum Beispiel deinen Ambient-Stücken? Oder?
Also bei dem Stück speziell würde ich sagen, also wir haben uns da im Schnitt auch manchmal so abgewechselt, dass wir so Phasen hatten, wo ich jeweils mehr den Schnitt gemacht hat oder eben Ziele mehr den Schnitt gemacht hat. Und bei einem der musikalischen Parts weiß ich noch, also das andere war dann schon auch etwas mehr so ein Theatersetting, würde ich sagen. Mhm. Und dann bei dem musikalischen Part habe ich aber definitiv eine neue Projektskizze angelegt und das dann eben wie ein Soundprojekt auch geschnitten. Also dass ich mir dann überlegt habe, okay, wo sind rhythmische Spuren und welche Funktion übernimmt ein bestimmter Laut für mich in diesem Part. Also ist das für mich dann eher ein Schlagzeug oder ein Basslauf oder so, wie du eben auch gesagt hast, so ansatzweise zumindest. Und da sind verschiedene Sachen bei entstanden. Also manche Sachen konnten wir dann gar nicht verwenden, das war ein bisschen schade. Mhm. Da ist auch noch dann irgendwie nie was draus geworden. Müsste ich vielleicht auch mal wieder rangehen. Aber dafür sind auch Sachen entstanden, die wir dann verwenden konnten.
Ja, ich meine, ich finde es einfach deswegen auch so spannend, weil eben du sagst, du sprichst vom Schneiden. Also es ist im Grunde eine Interaktion mit einem Programm, die aus der Rhythmus sich dann auch ergibt. Es ist nicht sozusagen die Arbeit an der Sprache oder mit der Sprache allein, die normalerweise oder traditionell vielleicht die Dichtung ausgemacht hat oder ein Großteil der Dichtung, die nicht Song, Lyrik war. Oder auch im Unterschied zum Rap, müsste da auch einen Unterschied sehen in der Art, wie heute Rhythmen erzeugt werden.
Also ich meine, speziell jetzt bei der Vorgehensweise, die ich eben beschrieben habe, würde ich auch sagen, ich suche mir vielleicht auch im Vorfeld teilweise schon Sätze oder Phrasen raus, die natürlich rhythmisch auch irgendwie funktionieren. Also in dem Text war jetzt, was mir jetzt spontan einfällt, It's Nothing. Also zwei Sätze und eine Sprecherin hat das dann eben so ein bisschen Sugar Babes mäßig, so it's nothing, nothing. Und dieses Ing, Ing, das hat natürlich auch so ein Ting, 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 also als ob man so gegen Glas hauen würde in so einer, jetzt so onomatopoetisch betrachtet. Und damit kann man natürlich arbeiten, also was gibt der Satz erstmal her? Und ich glaube schon, dass das natürlich auch bei anderen Form von Musik in den Sprachen eine besondere Rolle spielt, auch eine große Bedeutung hat. Also, dass ein Text im Rap irgendwie besonders klingen muss, um ein Rap-Text zu sein, ist, glaube ich, halte ich für klar, ja.
Aber sozusagen, die Performance im Vorfeld ist schon wichtig, weil das höre ich jetzt raus, dass ihr auch eine Umgebung geschaffen habt, wo die Schauspieler sich frei fühlen können, auch improvisieren können, wenn ihr einen Raum lässt. Und das braucht ihr auch sozusagen. Die Energie, die sie da reingeben in das gesprochene Wort, die braucht ihr dann auch, um in der Maschine dann damit arbeiten zu können, oder?
Unbedingt. Also das hat auch, glaube ich, uns beiden auch sehr viel Spaß gemacht, diese Atmosphäre zu kreieren. Also wir kannten die natürlich nicht. Wir haben die beim DNT über das DNT mehr oder weniger angefragt. Und dann war natürlich noch diese Corona-Situation, dass wir eigentlich offiziell nicht beide gleichzeitig im Studio mit denen sein durften. Das heißt, eine Person war über irgendwie Zoom zugeschaltet, während die andere im Studio saß mit der jeweiligen Sprecherin, dem Sprecher. Und dann haben wir uns das halt so doppelt angehört und uns immer noch so besprochen. Aber für die Personen, die dann jeweils, also wir haben uns abgewechselt, einmal war ich dann im Studio, einmal war Ziele im Studio. Und ich glaube, dieser Moment, wenn man dann erlebt hat, wenn so eine Person in dieser Sprechkabine total durchdreht, also wenn man es geschafft hat, dass die Person sich so wohl fühlt, dass die dann da rumschreit und also so wie eben dieser Schrei, den wir auch eben gehört haben, dass man sich dann auch traut zu fragen, kannst du einfach mal Geräusche mit dem Mund machen? Und dann merkt man ja auch, dass es, also ich glaube, man hört es auch so ein bisschen, dass es dann auch ein bisschen, man hört so das Knistern von der Tüte. Also war so eine Tüte wegen Corona auf dem Mikrofon und wenn wirklich so auch die Übersteuerung und so, also wenn auch so wie soll ich das beschreiben? Also das macht es für mich authentisch auch so ein bisschen, dass dann plötzlich so was Echtes entsteht. Die Leute lassen sich gehen, fühlen sich wohl und geben alles. Und das ist natürlich ja auch ein sehr besonderer Moment in der Interaktion. Das finde ich auch das Schöne, wenn man gemeinsam an so einer Interpretation von so einem Text arbeitet, dass man dann den Text auch nochmal ganz anders erlebt. Also weil damit haben wir dann auch nicht immer gerechnet mit dem, was dann passiert ist.
Vielleicht können wir uns noch ein Beispiel des Durchdrehens anhören und noch einen zweiten Einspieler hören.
Und nur noch
zwei Minuten,
bis
die Spülmaschine fertig ist.
Die Welt ist in Ordnung. Aber auch nicht mehr als das.
Okay. Provokatiert. Eine ungeklärte Frage von Kati. Kati. Nein. Kati. Kati. Provokati. Provokati. Are you alright? It's nothing. Are you alright? It's nothing. Nothing. Ting, 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 ting. It's nothing. Are you alright? Ting ting. It's ting ting. Are you alright? Ting ting. It's ting. Are you alright? Ting ting. Nothing. Are you alright? Ting ting. Are you alright? Ting ting. Are you alright? Are you alright? It's nothing. It's nothing.
Are you alright?
Was nicht?
Nein.
Are you alright?
Ja, dann kommen wir mal zu einem weiteren Feld deines Schaffens, der Beziehung von Tanz und Poesie. Du bist seit einigen Jahren Teil des Kollektivs Tanzpoeten. Wer sind die Tanzpoeten?
Also wir sind ein loses Kollektiv und das ging damals aus von Bettina Henningsen und Joachim Goldschmidt. Joachim Goldschmidt ist, der hat unter Pina Bausch so Tanztheater gelernt. Ich glaube, das kann man so sagen. Also er ist Produzent mittlerweile. Und Bettina Henningsen arbeitet im Haus für Poesie und ist selber auch Autorin, schreibt Gedichte, Prosa. Und dann kommen, also seit, 2016 hatten wir unser erstes, oder 2018, wie die Zeit vergeht, auf jeden Fall jetzt mehrere Zusammenarbeiten. Und da kommen dann immer noch andere Leute hinzu, also vor allem natürlich TänzerInnen, weil von uns dreien geht da niemand auf die Bühne und tanzt, auch wenn ich sehr gerne so tanze. Und teilweise eben auch andere Menschen, die man eben in so einer Zusammenarbeit braucht. Also wir haben bei dem ersten Stück mit Ex-Champion zusammengearbeitet, das war cool, das ist so ein Drummer und Ambient-Musiker aus Münster. Sehr viele spannende Leute, die da immer wieder bei uns mitgemacht haben.
Mhm. Und und dann gab es dieses Projekt Undine tanzt oder Undine geht tanzen. Das war jetzt für das Center for Literature für
genau, also gemacht. Und der Ursprung des Projektes war so ein bisschen das, es gab im Ursprung eigentlich eine Art Schreibworkshop mit Carla Montasser vom Haus für Poesie in einer Berliner Schule. Das war so ein an Mädchen gerichtetes Schreibprojekt, in dem sich mit so mythologischen Bildern von Frauen auseinandergesetzt werden sollte. Also jetzt auch so die moderne Brille, mit der da drauf geschaut wird. Also wenn wir so Carola Rackete und Greta Thunberg und so haben und wie die medial inszeniert werden und das dann so im Abgleich mit diesem Undine-Motiv eigentlich. Und irgendwie war ich dann plötzlich Teil dieses Projektes. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit meinem Namen zu tun, dass die Person, die das organisiert hat, das witzig fand, dass in dem Undine-Projekt ein Dean auch mit dabei ist. So funktionieren Menschen manchmal. Ich beschwere mich auf jeden Fall nicht, es hat Spaß gemacht. Und dann gab es aber auch die Idee, irgendwie weiter sich mit diesem Stoff auseinanderzusetzen. Und im Center for Literature gab es dann eben das Droste-Festival war das letztes Jahr mit Dark Magic? Ich glaube ja. Ich habe wirklich kein Zeitgefühl mehr seit 2 Jahren. Ich glaube, auch da geht es wahrscheinlich ähnlich. die Zeit im Schlafanzug, ihr wisst schon. Genau, das Thema war Dark Magic. Also es ging irgendwie um Betrachtung, künstlerische Betrachtung, aber auch diskursive Betrachtung von dem, was als dunkle Magie bezeichnet wird in irgendeiner Form. Also es kann natürlich auch, ja, geht auch um kritische Wissensbestände und solche Sachen, aber eben auch um, ja, mythologische Stoffe. Und da haben wir eben gedacht, passt dieses Undine-Motiv wieder rein. Und dann haben wir eben, ja, Undine tanzt eigentlich daraus gemacht. Also ausgehend von den 4 Elementen, also den alchemistischen Feuer, Wasser, Erde, Luft, ist ja auch so ein Klassiker eigentlich in der Mythologie, aber auch in der Poesie, in der Lyrik, sich damit auseinanderzusetzen, haben wir dann ja einen Text oder verschiedene Texte geschrieben, die wir dann in diesem Hörstück / Performance, also ein Hörstück, zu dem getanzt wurde, ein Hörstück, dessen Soundtrack auch für sich gehört werden kann, ist dann daraus entstanden.
Jetzt hören wir aber nochmal was Poetisches, nämlich Undine tanzt.
Die Gedanken sind frei. Wie ein Lenkdrache. Lass sie kreisen. Erst um dich selbst. Dann um die Welt. Coriolis war schon immer die seltsamste aller Kräfte. Macht sie ihre Arbeit nicht, ist sie stumm.
Hättet ihr nur gehört,
sagt das Seufzen des Windes wie eine besorgte Mutter. Eine Arbeit, die immer neu geboren wird. Ein Stück Welt in deinen Lungen. Durch die Blutbahn bis in die letzte Zellwand. Lies darin jeder Atemzug eine Botschaft. Die Pflanzen haben gesprochen. So wie der Wind in 1000 Dialekten, dem Pfeifen von Oberleitungen, dem Rascheln der Äste. Alle Elemente tanzen. Alle Zellen atmeten diesen Tanz.
Und wir atmeten uns aus dem Stillstand.
Rollten unseren Atem.
Ganze Heizdecken.
Ockerfarben wie Erde.
Ein.
Ockerfarben wie Erde.
Aus.
Ein.
Alle Zellen atmeten diesen Tanz.
Aus.
Und wir atmeten uns aus dem Stillstand.
Ein.
Räumen unseren Atem.
Aus. Ein einziges Fest für Königinnen.
Thank you.
Ja, das ganze Stück kann man auf der Webseite des CFLs nachhören. Also Center for Literature und dann Undine tanzt suchen in der Mediathek.
Ich würde gerne noch einen Teil deines Wirkens ansprechen, der auch großen Teil einnimmt. Das sind die Workshops, die du hältst. Du machst Poetry Slam Workshops, Poetry Film Workshops, aber auch Antirassismus und sprachkritische Workshops. Was machst du da? Mit wem machst du das vielleicht auch? Was vermittelst du da?
Also die Antirassismus-Trainings habe ich lange mit Fatima Mumuni zusammengearbeitet, so ein bisschen, weil sie durch ihre thematische Auseinandersetzung in ihren Texten auch sehr viele Anfragen bekommen hat. Und wir hatten mal eine Veranstaltung zusammen, wo wir uns ausgetauscht haben und daraus ist das so ein bisschen entstanden. Auch so mit der Idee, dass wenn man poetische oder lyrische Texte schreibt, je nachdem, dass man sich ja auch mit der Bedeutung von Wörtern auseinandersetzt. Und das war so unser Argument eigentlich zu sagen, auch in Workshops, okay, wenn ihr rappen wollt oder Gedichte schreiben oder was auch immer künstlerisch schreiben wollt eben, müsst ihr eben auch die Bedeutung von Wörtern kennen. Und das ist ja sehr häufig in diesem Rassismusdiskurs auch eigentlich eine relevante Frage, was bedeuten Wörter eigentlich und ihre Herkunft. Und das fanden wir einen guten Einstiegspunkt. Bei den anderen Sachen, Poetry Slam Workshops mache ich eher selten nur noch. Ich versuche auch das Poetry Slam eher so ein bisschen auszuklammern, weil es ja letztendlich nur ein Format ist. Es geht ja eigentlich darum, eine performative Komponente mit reinzubringen, die ja dann auch spannend ist für Jugendliche. Ich finde es wichtig, dass die Leute Texte schreiben. Und mein Ziel ist es immer, dass die Leute mit einem Text da rausgehen, den sie gerne haben, den sie vielleicht auch gerne zeigen. Und auch gerne vorlesen möchten. Und an dem Text kann man auch das Vorlesen natürlich viel besser üben. Also ob das jetzt nicht MuttersprachlerInnen sind oder ja auch deutschsprachige Kinder. Das ist, glaube ich, für alle spannend, die Erfahrung mit einem eigenen Text auf die Bühne zu gehen und Applaus zu bekommen. Also ich hatte eben auch eine Zeit lang, so 8 Jahre lang in Paderborn, in meiner Heimatstadt, eine Lesebühne. Und würde auch sagen, dass Literatur nicht nur im Hochkulturbereich funktioniert oder funktionieren muss, sondern eben auch ganz unterschiedliche Zwecke erfüllen darf. Und im Rahmen dieser Lesebühne würde ich es mittlerweile manchmal auch mit sowas wie Karaoke vergleichen. Also Menschen trauen sich mit einem selbstgeschriebenen Text auf die Bühne, haben das noch nie gemacht, haben gar keine literarischen Ambitionen, was vollkommen okay ist. Aber das Event ist entscheidend. Also sich vor Leute zu stellen und sein Innerstes nach außen zu stülpen. Und ich glaube, wir müssen nicht immer die großen Marvel-Filme und die Hochliteratur rezipieren, sondern manchmal hat ein Text einfach Gewicht dadurch, dass er von dir zu mir in so einer Zwischenmenschlichkeit auch geteilt wird und in dem Moment passt. Ja, daran glaube ich.
Dann würde ich gerne mit dir noch über Decolonize Weimar sprechen, auch weil wir in Weimar sind und weil das ja ein Projekt ist, was ja auch in anderen Orten in Thüringen stattfindet. Also Erfurt war, glaube ich, so ein bisschen Ausgangspunkt. Jena gibt's das. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, was du da machst, auch mit anderen zusammen?
Also wir wurden damals mehr oder weniger so nachträglich da hinzugeholt von Julia B. Und ja, genau, weil sie da initiierende Dozentin an der Bauhaus-Universität war, also hat das Projekt irgendwie gestartet. Mittlerweile sind auch viele andere, Margarita Garcia und andere involviert. Frank Eckert von der Urbanistik und so. Und ich glaube, das Ziel war so ein bisschen eine Plattform zu gestalten, in der eben ein digitales Äquivalent zu den Decolonize-Rundgängen. Also das ist so ein bundesweites Projekt eigentlich, das irgendwann mal, ich glaube, in Berlin oder München gestartet ist. Und es geht eigentlich immer darum, einen dekolonialen Blick auf die eigene Stadt zu entwickeln. Also Straßennamen, aber auch wie macht sich Kolonialismus, Spuren von Kolonialismus im Stadtbild bemerkbar. Also anhand von Statuen bis hin zu Kaffeehausketten oder so lässt sich eigentlich viel Geschichte auch erzählen. Und Zelda Dietrich und ich, das ist eine Kollegin von mir aus der Medienkunst, die habe ich im Studium kennengelernt. Und wir hatten zusammen ein Projekt, das hieß Major Noise, Minor Voice. Das ist so ein Soundstück geworden, wo wir, das Konzept kam von ihr. Ich fand das spannend, als sie das im Kurs vorgestellt hat und habe sofort gesagt, ich will da mitmachen. Weil sie wollte eben parlamentarische Aussagen von rechtskonservativen, rechtsnationalistischen Parteien sammeln und kontrastieren mit Interviewausschnitten von Menschen, die von Diskriminierungsformen betroffen sind. Und ich fand das erstaunlich, weil ich viele Aussagen hätte ich nicht für möglich gehalten, was erwachsene Menschen mit Anzug und Krawatte im Parlament so von sich geben.
War das in Deutschland oder auch?
Nur in Deutschland, ja. Also wir haben uns, also am Ende sind es nur AfD-Aussagen gewesen. Und ich war erst überrascht, weil ich dachte, erst man müsste so etwas nicht reproduzieren oder irgendwie in sowas mit einfließen lassen. Aber vieles hat auch mich überrascht. Also auch wenn ich dann irgendwie Trainer für solche in der politischen Bildung bin, Antirassismusarbeit mache, schaue ich mir jetzt nicht ewig lange Parlamentsdebatten an. Aber wir haben uns jetzt nur auf die Highlights konzentriert, sage ich mal. Aber das ist erstaunlich. Und wenn man das als Ausgangspunkt nimmt für eine Diskursverschiebung in der Gesellschaft, und ja, es gibt immer noch Menschen, die diese Menschen wählen, dann, also ich glaube, wir können diese Partei gar nicht als gefährlich genug einschätzen, sozusagen. Mhm. Ohne zu sagen, dass Rassismus und auch Nationalismus nur von diesem, nur von dieser Partei ausgeht. Aber es wird zugelassen auch von anderen Parteien, von anderen Menschen, die drumherum sind. Und ich glaube, das wollten wir so ein bisschen dokumentieren, plus auch mit den Auswirkungen, die das auf Menschen hat. Und das wurde eben wahrgenommen von Julia B. Wir kannten uns über irgendeine Sitzung oder so. Und dann hat sie gefragt, ob das eben auch eben als Zeitdokument von Menschen, die in Weimar leben, auch Internationals, aber auch queere Menschen, ob man das dann nicht mit auf die Website packen könnte, um so einen aktuellen Blick auf das Thema noch zu haben.
Und wie war die Arbeit an dem Stück? Bist du da eher jemand mit einer politischen Meinung, der das bearbeitet? Oder bist du dann eher ein Künstler, der sagt, jetzt muss aber der Sound irgendwie anders sein? Wie verteilst du da die Rollen in dir selbst?
Ich glaube, ich bin beides. Also ich habe, glaube ich, ein starkes, einen gefestigten politischen Kompass, sage ich mal. Und gleichzeitig aber auch natürlich auch ein ästhetisches Empfinden. Und ich glaube, mit etwas Abstand würde ich vieles, was ich in diesem Projekt gemacht habe, nicht mehr genauso machen. Ich würde sagen, ich habe mich manchmal auch hinreißen lassen, manche Effekte oder manche Sachen etwas sehr zu überstrapazieren. Aber im Kern stehe ich noch voll dahinter. Und
benutzt ist das dann eher eine ästhetische Frage oder eine inhaltliche Frage? Also man sagt, man stellt, man kontrastiert sozusagen die Aussagen zu stark oder eher die Bearbeitung ist dann zu sehr von der Kunst getrieben, oder?
Ich glaube, idealerweise ergänzen sich beide Dinge. Also dass auch die künstlerische Ausarbeitung den Inhalt, wie soll ich sagen, empowert in irgendeiner Form, ihn multipliziert. Und dass der Inhalt sich in dieser Form wohlfühlt sozusagen. Mhm. Ich glaube, ich habe nicht immer ganz konsequente Effekte verwendet, also was auch so Störeffekte angeht. Aber im Kern würde ich schon sagen, dass für mich klar war, ich muss mit mir selber argumentieren können, oder aber auch mit der Kollegin, mit der ich das gemacht habe, die auch sehr politisch denkt, dass das Sinn ergibt, was wir da tun. Also dass wir zumindest für uns selbst ein Argument haben, warum wir bestimmte Aussagen reproduzieren. Natürlich hat das eine gewisse Schockwirkung, aber ich glaube auch, dass sich viele Menschen eben kein Bild davon machen, was tatsächlich in Parlamenten gesagt wird. Alle wissen, wir müssen bestimmte Leute doof finden. Das ist etwas, was im bürgerlichen Diskurs so akzeptiert ist. Wir haben eine ganz klare Achse von Gut und Böse. Aber warum eigentlich? Und das ändert, glaube ich, nochmal was in der Wahrnehmung. Genauso auch ein Bewusstsein zu schaffen für die Menschen, die ja auch zu Wort kommen, die von diesen Angriffen betroffen sind. Also eben auch eine Plattform zu schaffen. Und ich glaube, das ist in der Bearbeitung solcher Themen, halte ich das für sehr wichtig, diesen Aspekt Plattform. Also wen lasse ich wie viel sprechen? Auch mit welcher, wem gebe ich Raum? Wem gebe ich Öffentlichkeit?
Vielleicht dann eine naive Frage hinterhergeschoben. Wenn man an so einem Stück arbeitet, hat man da auch die Hoffnung, Meinungen zu ändern oder Diskussionen in Gang zu setzen? Oder warum macht man das?
Auf jeden Fall. Also ich habe das Stück auch schon in den Workshops genutzt, dass ich dann irgendwie mit Leuten auch darüber gesprochen habe einfach, dass ich das halt gerahmt habe, gesagt habe, pass auf, jetzt wird es ein bisschen hart. Also ich war selber überrascht, ich habe es eine Zeit lang nicht gehört, das Stück, und dann wieder reingehört, das ist auch ein anstrengendes Stück, das tut weh, das zu hören. Für mich zumindest, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich würde sagen, das kann einen schon belasten. Aber ich glaube, das kann auch ein produktives Gefühl sein. Und darum geht es mir dann auch, das dementsprechend aufzufangen in den Workshops. Ich weiß nicht, wie das dann ohne Kontext auf Menschen wirkt. Ich kann mir vorstellen, dass es auch etwas auslöst. Ich hoffe, dass natürlich auch, dass das Menschen zum Nachdenken anregt.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch. Die Videos, deine Texte, Statements, Performances, die finden sich auf deiner Webseite. Die war
www.deanruddock.de.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Auf jeden Fall werden wir dieses Gespräch fortsetzen, denn es war so reichhaltig und nicht erschöpfend.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Es hat mega viel Spaß gemacht, hier zu sein. Fand ich sehr interessant. Ich bin total wach gerade auch von dem vielen Mitdenken und Überlegen. Und ich darf jetzt mein letztes Stück ankündigen, richtig?
Sehr gerne.
Ja,
sehr
vielen
gerne.
Dank dafür. Das heißt Planetarium und ist ein Ambient-Stück, was ich aufgenommen habe, als ich noch in Berlin gewohnt habe, in der Nähe des Zeiss-Planetariums. Eine Mischung aus Soundscapes und Instrumenten, die ich vor Ort finden konnte. Viel Spaß.
Thank you.